24 girls are people.
Are now in season 10.
Presented by Babak Group.
Presented by Babak Group.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 10 ist Peter Schiefer. Mit den Stichworten die Presse, Voestalpine, Aktienforum, Geschäftsführung, Pressesprecher sowohl bei A1 als auch bei Magenta Telekom und jetzt seit wenigen Wochen Managing Partner bei Rosam Grünberger, Jarosch und Partner und Servus im Studio. Servus Peter.
Servus Christian.
Hi. So, lange Einleitung, tolle Karriere, Karrierewerdegang. Wir beginnen auch bei dir. Am Anfang kennengelernt habe ich dich in deiner Phase bei der Presse, stand auch am Beginn bei mir jetzt in dieser Anmoderation, aber was war vorher, wo kommt das Interesse für Wirtschaftsjournalismus her und wie ist es losgegangen bei dir?
Ja, ich bin studierter Betriebswirt und Publizist, also ich habe beides begonnen und da merkt man auch schon ein bisschen das Doppelinteresse.
Jetzt muss ich endlich den Schmäh bringen, Glück der Wirtschaftspolizisten,
der Polizisten,
einmal eine Aussendung
ja,
gegeben. Ich habe jahrelang darauf gewartet und einmal ist wirklich im Club der Wirtschaftspolizisten.
Absolut.
Okay, ja. Lassen wir wieder.
Also Polizei gut. War mal keine.
Aber, nein,
okay. Ja. Habe dann eigentlich eine Ausschreibung für eine Lehrredaktion gesehen. Also die Presse hat und macht das, glaube ich, auch immer noch, so Lehrredaktionen gemacht und die suchen bewusst Leute, die nicht unbedingt schon viel Erfahrung mit Medien haben. Ich habe damals mehr Bankenthemen gemacht, also ich habe als Student immer bei der RBI in der Aktienanalyse und volkswirtschaftlichen Analyse beim Prezincheck gearbeitet als Werkstudent.
Schön. Und der das kommt war, oft vor ja, als Bezugspunkt.
Ja, der war der Peter war super und damals hat mich dann das gereizt, so in Richtung Finanzjournalismus zu gehen und das war eigentlich dann auch der Einstieg in die Presse.
Die Presse hast du auf LinkedIn eingegeben 2002 bis 2007, das ist zufällig die beste Zeit, die man an der Wiener Börse ever gehabt haben, ATX 1000 auf 5000 Punkte. Jemand, der bei der RBI im Aktienanalysebereich tätig war, was waren deine Schwerpunkte bei der Presse?
Ja, eigentlich die großen börsennotierten Firmen, die Staatsbeteiligungen, das war ja die Phase der großen Privatisierungen auch. Also das heißt, alles, was die ÖAG damals so privatisiert hat. Ich hatte auch so schöne Fälle wie die VA Tech, die ja dann in einer Übernahmeschlacht übernommen wurde.
Andritz hat Freude heute mit
der ja, absolut, Beispiel, genau. Absolut. Ja. Und die Siemens hat es dann auch im zweiten Anlauf geschafft damals. Ja. Und war auch eine Zeit, wo viel am Kapitalmarkt passiert ist. Also im Finanzministerium viel zu tun gehabt damals. Der berühmte Karl-Heinz Grasser als Minister, aber da waren halt auch viele Reformen, ja, und war eine extrem spannende Zeit im Kapitalmarktbereich tätig zu sein, weil sich so viel verändert hat, ja, also so viele Themen aufgebrochen sind. Ja.
Du bist dann zu einem der großen österreichischen börsennotierten Unternehmen gewechselt im Jahr 2007 als Konzernsprecher zur Voestalpine. Was waren damals die Beweggründe? Du bist ja Oberösterreicher,
glaube ich. Ich bin ursprünglich Linzer, das heißt, ich bin eigentlich mit der Voestalpine auf groß geworden. Also jeder in Linz wächst irgendwie mit diesem rot erleuchteten Nachthimmel auf, wenn da der Abstich stattfindet. Und ist natürlich eine Ikone, die Voestalpine. Und Wolfgang Eder war damals ein paar Jahre schon CEO und war große Expansionsaufbruchsstimmung, waren ja die tollen Jahre. 2007 war ja doch alles gut in der Konjunktur.
Da war alles sehr gut.
Da war alles super und da hat man ja große internationale Pläne gehabt und ich wurde auch wirklich geholt damals, um einerseits die Wiener Medien zu betreuen, aber auch internationale Medien. Also ich habe dann viel mit dem Handelsblatt, mit Bloomberg in London, mit französischen, Schweizer Medien zu tun gehabt. Das war cool, ja, sehr lässig.
Und wir wissen ja alle, wie es weitergegangen ist. Ja. Ich habe auch vor wenigen Wochen einen Robert Ottl zu Gast gehabt, den CFO der Voestalpine, der damals auch relativ frisch im Team dabei war. Und da gab es gleich eine Kleinigkeit wie Böhler-Udeholm, die Übernahme zu stemmen. Hast du da Memories an diese Zeit auch?
Natürlich. Ja, es war spannend, weil der Klaus Reidel ja so eine große Führungspersönlichkeit war. Und alleine solche zwei Kapazunder in einem Vorstand sitzen zu haben, war schon mega. Ja, der Robert ist dann auch noch, der war jung, aber damals auch schon, war schon klar, der wird auch ein Kapazunder. Ja.
Das erkennt man. Die Reidel-Aspekte sehr lange erwähnt auch in der Folge.
Und das war auch spürbar in der ganzen Firma. Also das war spürbar und gleichzeitig war es aber auch eine eine tolle Verbesserung der Position der Voestalpine. Also es war wirklich eine tolle Erweiterung. Hat er dann noch eine Expansionsidee gehabt, damals das Projekt Edelweiß, also ein Werk in Osteuropa zu bauen. Das haben wir dann eingestampft. Also das ist dann natürlich der Krise zum Opfer gefallen. Aber die Böhler-Übernahme hat super funktioniert und war toll. Also war ein toller Move strategisch. Ja.
Und so bleibt Edelweiß nur als Austropop-Hit. Bring mir Edelweiß ja. Hat bei euch nicht. Aber die Geschichte war super, super, super. Und dann kam aber irgendwas, was uns alle vom Schiedsrichterstuhl kaut hat.
Leider Liemann, ja.
Liemann, ja. Genau. Ja, auch leider. Robert hat viel erzählt aus dieser Zeit mit einer Verschuldung, die man erstmals aufgebaut hat und dann platsch.
Ja, und du hast die großen Schulden und du hast eigentlich keine Aufträge mehr. Und das ganze Werk steht still und du hast eigentlich so eine Stimmung, wo eigentlich du schaust zu, wie alles de facto kaputt geht, gefühlt. Ja. Und dann war dann halt Kurzarbeit in Linz. Das war sozusagen, glaube ich, auch ein bisschen ein Weckruf für Österreich, wie die Voestalpine dann für 10.000 Mitarbeiter Kurzarbeit, oder es waren, glaube ich, 20 in Österreich dann, ausgerufen hat, weil da war die Krise noch gar nicht angekommen. Aber da ist sie dann richtig in der Wirtschaft angekommen. Und wir haben dann, also ich habe dann die nicht so schöne Aufgabe gehabt, dass auch die ganzen, wir haben ja dann viele, viele Werke verkleinert, Kündigungen gemacht, Schichten rausgenommen und so weiter. Und alle diese Dinge sind über meinen Schreibtisch gelaufen. Das heißt, ich habe dann auch diese negative Seite der Krisenkommunikation gehabt. Das war, im Nachhinein würde ich sagen, wir haben es gut gemacht, weil wir haben sehr transparent agiert und wir haben das auch wirklich immer regional die Mitarbeiter eingebunden und so. Also mir war das immer wichtig, dass das die Werksleiter, die Mitarbeiter, die Gewerkschaft alle dann an Bord sind. Aber es war natürlich eine harte Zeit, wir hast nicht gewusst, wie geht das aus. Das war nicht klar.
Ja, vor allem, wenn man deine Karriere anschaut, wir haben es zuerst erwähnt, auch Journalist in einer Zeit, wo eigentlich alles nach oben gegangen ist.
Genau.
Dann auf die Gegenseite ja. Und die ganze Welt kriegt eine am Schädel.
Ja, genau. Und unerwartet, vollkommen unerwartet. Niemand hat damit gerechnet. Ja,
eigentlich, war damals, ich kenne ja doch ein paar Leute am Markt, aber diesen Seitenwechsel, wie tauscht man sich da aus mit Sprechern, Sprecherinnen von anderen Unternehmen? Weil Liemann hat ja in Wahrheit alle irgendwie
erwischt. Wir haben eigentlich immer gehabt, und das hat sich auch erhalten, so eine Runde der ex-verstaatlichten Sprecher. Das ist eigentlich irgendwie, also die Firmen sind relativ, die haben dann ähnliche Themen und ähnliche Problemstellungen, und das hat sich damals schon bewährt, und das hat sich dann viele Jahre danach, eben wie ich bei der 1 war, auch wieder, also diese Runde der Leute, der Sprecher, die irgendwann im Staatsumfeld waren und oder noch sind, die tauscht sich aus, und das ist eigentlich ein guter Austausch, weil jeder hat das gleiche Thema und die gleichen Probleme, und da geht man dann, fragt man sich dann, wie gehst du mit einer, ich baue jetzt ab, wie gehst du mit der Kündigungskommunikation, versteckst du das, machst du das transparent, wie gehst du das an, also alle diese Dinge.
Ja. Und in die Bubble bist du ja auch journalistisch schon reingekommen,
klar, weil
das eben deine Unternehmen haben. Okay, wir springen ins Jahr 2010, da haben wir viel zusammengearbeitet, du warst Geschäftsführer Aktienforum, hast dort den Markus Fichtinger beerbt. Das war noch die Phase, wo wir sehr viele physische Roadshows gemacht haben, auch meine Firma mit dem Aktienforum gemeinsam. Das war eine tolle Zeit, sage ich danke dafür. Ja, Aktienforum 2010, Liemann ein bisschen aufgeräumt, die Börse hat sich nicht mehr so erholt, von der gesamten Bedeutung her nie wieder erholt, wie damals in den Nullerjahren.
Stimmt.
Blick mal zurück, Aktienforum und Peter Schiefer.
Ja, Aktienforum war mein Ausflug in die Politik und ins Lobbying. Also das war das Feld, wo ich wirklich mich intensiv, also Kapitalmarkt befasst, habe ich mich ja davor schon die ganze Zeit als Journalist und auch als Pressesprecher von der Voestalpine. Aber da kommt man dann halt wirklich tief in die Materie rein, Aktienrecht, das war die Zeit, wo wir das erste Enforcement-Gesetz verhandelt haben und dann nicht zusammengebracht haben.
Hast du Angst davor? Ich hätte Urangst davor gehabt, glaube ich, vor dem Rechtlichen.
Nein, mir hat das eigentlich Spaß gemacht. Also okay. Ich muss echt sagen, ich habe dann irgendwie eine Leidenschaft entdeckt, die ich nicht kannte an mir, das ist Kodizes lesen. Ja? Also man kann Gesetzestexte lesen, das ist zwar am Anfang schwierig und mühsam, aber es ist, irgendwann entdeckt man, dass das eine spannende Sprache ist und dass da wirklich sich jemand viele Gedanken macht, wie das einzelne Wort und wie der einzelne Satz gebaut ist. Ja.
Ich habe auch Gäste gehabt, die mögen MiFID. Ja.
Also wirklich, okay, das kann ich nicht verstehen. Okay. Das kann ich wiederum nicht verstehen. Ja, gibt ein paar so Monster, MiFID und CSRD wird auch so eines. Also es gibt ein paar so Themen, die muss man nicht mögen. Ja.
Das musst du jetzt auflösen nur. Das
zweite, die CSRD ist die Nachhaltigkeitsrichtlinie, die jetzt gerade kommt. Ja.
Die neue,
da, ja. Wo sehr viele Kennzahlen für die, das ist wirklich ein, ich würde das ein Reporting-Monster nennen, wo viele Firmen viele Daten einfach zusammentragen müssen, damit sie dem Gesetz entsprechen. Ja.
Deine Aktienforum-Zeit. Ja. Da gab es ja noch den Kapitalmarktbeauftragten,
das ja, war natürlich. Richard Schenz damals. Ja, klar, ne? Klar.
Wie war da die Zusammenarbeit?
Ja, der Schenz war super. Also Schenz war super. Kodex, also der war ja auch sehr viel Arbeit noch am Kodex. Der Kodex war damals noch jung und war noch nicht ganz so stabil, wie er jetzt ist. Ja? Also Corporate Governance Kodex. Kapitalmarktbeauftragter hatte noch eine wirkliche, öffentlich sichtbare, finde ich, starke Rolle. Die kam eben aus dieser Reformregierung 2001 bis 2007, wo der Kapitalmarkt auch gepusht wurde, wo der Kapitalmarkt diese Welle hatte. Und der Schenz war auch von der Persönlichkeit jemand, der einfach die Rolle ausgefüllt hat.
Sagen wir mal so. Hat also Alpha gehabt einfach, genau. Aber er ist nach und nach verzweifelt. Zum Schluss war es fast eine Brandrede, eine Wutrede, was alles nicht gelungen ist.
Ja, ist ja auch vieles, da ist vieles dann gestanden. Das war ja auch das Schwierige beim Aktienforum in der Phase. Es sind einfach viele Anläufe, irgendwas zu reformieren, dann nicht mehr gelungen. Ja. Und das war dann auch zäh und mühsam, muss ich sagen. Ja.
Ich kann mich dann noch erinnern, du hast mal 2011, 2012 deine Nachfolgerin, die Uli Heidenthaler, vorgestellt. Ich glaube, sie war die einzige weibliche Geschäftsführerin, die das Aktienforum je gehabt hat. Du bist dann in die IV. Ja. Aktienforum ist ja eigentlich IV und hast dort weitergesprochen.
Nein, ich war im Prinzip,
Uli ist Aktienforum.
Genau, das war einfach nur, weil ich habe das Aktienforum eigentlich dann schon eine gewisse Zeit in einer Doppelrolle gemacht. Ich war, da ist der Christoph Neumeier ist Generalsekretär geworden und es gab eine interne Rochade und ich bin quasi in die Pressestelle nachgerückt. Und diese Doppelrolle war auf Dauer nicht auszuhalten. Also das war einfach, du kannst relativ schwer, und das habe ich dann auch lernen müssen, inhaltliche Referent sein, der quasi aus dem Tagesgeschäft eigentlich komplett draußen ist, und dann bist du im täglichen Infight, OTS gegen, wo du dich als IV mit der Arbeiterkammer matcht, wer jetzt die, ob die Fat-Cat-Studie richtig ist oder falsch und solche Dinge. Ja. Und natürlich ist sie falsch, aber das ist die Meinung des Aktienforums und der IV, und wir haben dann auch immer da dagegen gehalten. Aber das ist etwas, das schaffst du nicht. Du kannst entweder voll Tagesgeschäft machen und politische Kommunikation ist ein täglicher Fight, ja, oder du gehst in diese strategischere Rolle und bist halt einer, der wirklich Gesetze über Monate und wenn nicht Jahre teilweise verhandelt. Das geht nicht zusammen, und das habe ich lernen müssen. Und damit habe ich dann gesagt, ich muss die Rolle abgeben. Ja. Ja.
Und dann kommen wir jetzt zum zweiten großen Punkt, sage ich jetzt mal, die Telekommunikationsindustrie. Ich habe es zuerst erwähnt, Rapid Austria, irgendwie du warst bei beiden, oder Blau-Weiß Linz und der LASK für Oberösterreicher. Genau. 2012 der Wechsel zur A1 Telekom als Konzernsprecher. Mhm. Was waren da die Beweggründe?
Naja, eigentlich war das ein Himmelfahrtskommando, weil 2012 war das, wie man mich gefragt hat, ob ich die A1 machen will, war die Phase, wo der Urschuss begonnen hat. Telekom-Skandal war gerade am Kochen, und jede Woche haben sich der Kurt Kuch und das Profil gematcht, wer die besseren, nicht Chats, sondern E-Mail-Verläufe hatte, weil da waren ja damals ganze E-Mail-Postfächer, die bei den Redaktionen lagen. Und die genüsslich ausgewertet wurden und wo jeden Tag dann oder jede Woche eine Neuigkeit rauskam, was denn alles da in den Jahren davor an Schindluder getrieben wurde. Mhm. Und ich hab schon überlegt, ob ich das mache.
Ja. Also du wusstest schon vorher, das war der Case auch, dass du ein bisschen für Krisen-PR auch.
Genau, das war der Case, die haben mich eigentlich geholt mit der Hypothese, da ist ein Junge, der war bei der Föst und in der IV, das heißt, der kennt Politik und Wirtschaft. Mhm. Und
ist aber kein Zeitzeuge von dem.
Und war aber nie dabei. Genau. Also das Wichtigste war nie dabei, nicht im Telekom-Bereich, nicht irgendwo dabei gewesen zu sein. Ja? Also definitiv neutral und unangreifbar. Und das war sozusagen auch, das war sicherlich mein Asset, und gleichzeitig war es auch, das Junge war sicherlich ein Vorteil, weil den Job würde man sich, glaube ich, dreimal überlegen. Wenn ich jetzt heute nochmal jetzt mit 15 Jahre später drauf schaue, oder denke ich mal, wow, das war schon eine wilde Zeit. Wirklich wild, ja.
Ja, aber man macht sich nicht so schlecht im Leben.
Nein, man nimmt die Challenge einfach, wenn man...
Genau. Ja. Und bevor wir jetzt zu Rapid oder Austria oder Blau-Weiß Linz oder LASK kommen, ein kleines Privatissimum, würde ich mal sagen, Mitte der 10er Jahre in Bad Aussee zum Beispiel. Mhm. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, ich bin dann die A1 ist ja, zuerst haben wir den Telekom-Skandal, glaube ich, ganz gut abgewickelt. Also das war wirklich, waren zwar hartere, aber dann abgewickelt. Und dann kam die Übernahme durch die America Mobil. Und nach der Mehrheitsübernahme gab es ja auch den CEO-Wechsel. Bekannterweise ist der Hannes Amelsreiter gegangen. Und dann bin ich einfach raus aus der A1, weil da war auch ein großer Wechsel, muss man sagen. Also das war auch bewusst, glaube ich. Also das ist auch ist auch sinnvoll nach so einer Übernahme. Der Hauptaktionär hat da einfach ein paar Positionen ausgewechselt und das war da auch so. Und ich bin zu dem Zeitpunkt, ist meine Mutter in Pension gegangen in einer kleinen Werbe- und PR-Agentur in Bad Aussee. Und ich bin dann rein und habe da mit meinem Onkel gemeinsam gearbeitet, habe an der Wiener Büro für diese Firma auch aufgebaut und bin aber dann nach 1,5 Jahren habe ich gesagt, na, dieses ständige nach Aussee fahren von Wien, dieses die Kundenstruktur ist total unterschiedlich zwischen, du hast halt viel Mittelstand, du hast viele regionale Kunden bei einer Firma, die in Bad Aussee sitzt, logischerweise.
Aber schön ist halt dort.
Schön ist super, ich fahre irrsinnig gern hin, privat, meine Mutter lebt ja dort, also ich fahre immer wieder gerne hin. Aber für mich war, also wenn ich hingezogen wäre, wäre es wahrscheinlich gegangen, wenn ich, dadurch, dass die Familie hier in Wien, also in Klosterneuburg sitzt, ist das einfach dann nicht gegangen und diese ständige Hin- und Herfahrerei war einfach dann zu viel. Und ich bin dann noch ein paar Jahre, also 1,5 Jahre noch als Einzelberater tätig gewesen mit meiner kleinen Firma in Wien und dann zum Magenta gegangen, ja.
Kleine Firma in Wien, PS Kommunikation, oder? Ja. Also hat nichts mit Pferdestärken, nicht die PE auf deinen Initialen.
Eher meine Initialen oder Postskriptum, wenn man will, also eher die sowas Idee schön.
Spiele ich auch immer herum bei mir.
Genau. Ja, also genau. Du hast dieselbe Idee gehabt wie ich eigentlich, ja?
Ja, genau. Wenn man so leibernde Initialen genau. hat, also ja. lass mal die Initialen super. An meine Haut, lasse ich nur Wasser und CD. Ja. Ja, Postscriptum PS habe ich immer wieder gern erwähnt. In meinen Mails gibt es manchmal 3 PS. Hast du gespielt mit deinen Initialen als Journalist?
Immer. Ich habe ja auch als Kürzel PS gehabt. Also ja. Das war ja auch mein Kürzel.
Da muss man immer hinten raus noch einen Senf dazugeben,
genau. oder? Ja, ja, immer. Also ich habe was auch. Und ich habe PPS und PPPS. Also ja, genau. Ich habe das auch so. Ich handhab das auch so.
Herrlich. Ja, wir kommen zu einen der beiden Großclubs wieder. Mhm. Magenta Telekom. Ich glaube, ich brauche die Geschichte mit Fußball jetzt nicht mehr herleiten. Wahnsinn.
Ja, Magenta war zum Merger, ja. Das war wirklich cool, weil das
Magenta,
war ja,
Entschuldigung,
oder Magenta, Magenta, ja, das ist da gibt's, da gibt's, ja, wir haben das abgetestet, es gab sogar eine Markenstudie dazu, Magenta oder Magenta, und da hat dann mit, glaube ich, 51-49 hat Magenta gegen Magenta gewonnen, starke Ost-West-Unterschiede, ja, und Westösterreich hat sich ein bisschen durchgesetzt in dem Fall.
Mit dem Gustav.
Ja.
Genau, ja. Ja. Denke ich auch an die Rocky Horror Picture Show immer.
Genau. Magenta. Ja. Und viele denken an Taxi Orange, also das gibt's auch
noch
immer.
Da gab's ja auch die Magenta.
Und ja, das war super, das war ja auch, also ich war als Berater schon ein bisschen da dabei, ich habe ja als Berater auch im Telekom-Bereich gearbeitet und dann kam eben die Frage nach dem Merger und der Post-Merger-Integration und mein Vorgänger, der Helmut Spudig, auch ein Journalist, ist in Pension gegangen und damit war das eine schöne Option, wo man quasi vom Berater in die Firma hineingeht und das war eigentlich, und das war eine super Reise jetzt, also Magenta ist ja eine schöne Erfolgsstory, wir haben eine schöne Marke aufgebaut, wir haben wirklich zwei Firmen schön zusammengeführt, weil UPC und T-Mobile waren eigentlich fast gleich groß, also du musst mal zwei Firmen, die gleich groß sind, zusammenführen und ist irrsinnig gut gelungen und ich habe auch die Deutsche Telekom als Arbeitgeber sehr schätzen gelernt, das ist ein Weltkonzern, also wirklich top und mit dem US-Geschäft auch wirklich gut im Business, also auch eine tolle Börsenstory inzwischen.
Ja, die Aktie ist leiwand.
Die haben inzwischen wieder über 20, also die waren ja Jahrzehnte, jetzt quasi waren sie bei 10 und dann bei 15 und so, aber das war jetzt, die letzten Jahre hat man wirklich gemerkt, es ist wieder ein Aufbruch da und es geht wieder was weiter in den Telekom-Aktien.
War jetzt nicht vorbereitet, ich bin ein Fan von beiden Aktien heuer bei der A1 Telekom, Austria, weiß man es, habe ich das ganze Jahr kommuniziert, die sind trotz der Abspaltung über den Moving Average 200 und der Chart ist super, nicht bereinigt, der Wahnsinn eigentlich.
Ja, und die A1 hat sich auch toll entwickelt mit der Entschuldung jetzt und die Bilanz ist top und verdienen super Geld, also ja.
Kurze Sache noch für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht parat haben. Deutsche Telekom und Magenta Telekom, wie sind da die Eigentumsverhältnisse?
Eigentlich, also 99% gehören der Deutschen Telekom.
Fast 100, ja.
Ja, fast 100. Der Rest ist eigentlich nur noch ein Rest aus der UPC, wo die Stadt Wien einmal beteiligt war und das ist noch ein kleiner Rest, den die Stadt Wien hält, aber der 99% gehören der Deutschen Telekom.
Inwieweit hat die Börsennotiz in Deutschland da auf deinen Job in Wien einen Einfluss gehabt oder fast gar nicht?
Naja, nur im Finanz, also nur im Kapital, also nur bei den Themen, die börserelevant sind. Also du hast natürlich trotzdem, also Kennzahlenveröffentlichungen, da hat es natürlich einen Einfluss, du darfst nicht vorher, also Frontrunning ist ganz klar. Ja. Und das zweite Thema ist, wenn es um, also sowas wie die UPC-Übernahme war sogar, UPC-Übernahme war sogar eine Ad-Hoc, ja, genau.
Ist man stolz eigentlich, oder?
Ja, ist dann cool, wenn man eine Ad-Hoc im Konzern schafft,
Nach Frankfurt schicken kann, Erst genau. Leute, wir hätten da eine Ad-Hoc für genau. euch. Ne?
Genau.
Herrlich. Wir sind schon im Jahr 2023. Ich möchte noch trotzdem Magenta Telekom Phase etwas erwähnen. Und du siehst, ich lerne, ich sage nicht mehr Magenta, weil ihr das abgetestet habt und die Westösterreicher. Und gut, Pandemie.
Ja, Corona.
Ja. Wie, ist ja ein Geschäft, das eigentlich sehr digital war.
Ja, war es auch.
Und eigentlich nicht so gehittet wie andere Branchen.
Im Gegenteil, wir hatten eine Sonderkonjunktur. Die Leute, die sind ja in der Woche vor dem Lockdown, haben sie uns die Router aus den Shops hinausgetragen ohne Ende. Also die mobilen Router waren der Bestseller.
Klopapier noch da
und die Router waren weg. Und die Router waren, nein, es war nicht aus, aber sie waren, also es war wirklich
ein... Kann man Klopapier in eure Shops kaufen?
Nein, kann man nicht. Das wäre damals ein gutes Modell gewesen. Ja, genau. Damals wäre das super gewesen. Ja.
In der Kombi,
ja, gell? Ja, genau. Kombipakete. Ja, das wäre gutes Marketing für Telcos. Ja. Die sind eh gut im Kombipakete schnüren. Und es war auch aber in-house auch spooky, weil wir dann eigentlich das Firma zugesperrt haben, alle ins Homeoffice geschickt haben, alle konnten mobil arbeiten, was ja damals eigentlich ein Vorteil war. Wir hatten alle Mitarbeiter selbst das Callcenter ausgerüstet mit Laptops und so und Kopfhörern. Und ich war dann mit dem Andreas Bierwirt und der Personalchefin und dem Technikchef und so weiter, wir waren zu sechst in diesem Riesengebäude alleine und ich habe dann eigentlich eine Woche lang nur Medienvertreter mit Kameras durch die Räume geführt, die leer sind und dunkel und düster ausgeschaut haben. Das hat irgendwie so Endzeitstimmung gehabt. Also das war ganz eigenartig. Ja.
Dazu in dem Gebäude, das eh wie Raumschiff
endet. Ja, das schaut wie ein Raumschiff aus, genau. Ja, klar, ja, und dann ist es komplett leer. Also das war schon, also da kommt man immer nur die Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war wirklich ein wild, also das war auch ein, ähnlich so wie Lehman, so eine Krise, wo du denkst, das ist once in a lifetime, das erlebst du nur einmal im Leben.
Ja. Wir sind 2023, ich habe es anmoderiert, seit wenigen Wochen, ich glaube Oktober war es, du bist Managing Partner bei Rosam Grünberger, Jarosch und Partner, einer der Partner.
Einer der sechs Partner,
genau. Dazu möchte ich sagen, da steckt auch Grünberger drinnen, die Silvia Grünberger kommt ein paar Folgen nach dir zu Gast, das wissen wir jetzt alles schon, deswegen werden wir weniger übers Unternehmen sprechen, weil das lasse ich dann als ihren Job mit, die habe ich jetzt diese...
Genau, sie ist auch unsere Hauptgesellschafterin, also passt gut.
Ne? Euer Gesicht eigentlich
auch. Unser Gesicht nach außen, absolut.
Ja. Genau. Ja. Was ist Peters Aufgabe dort?
Ich bin als Geschäftsführer für das Corporate-Geschäft primär zuständig. Ich mache mein angestammtes Finanzkommunikationsthema wieder, also das, alles, was in Richtung Kapitalmarkt und Transaktionen und geht. Und weil ich jetzt die letzten 10 Jahre auch viel mich mit Nachhaltigkeit befasst habe, beziehungsweise jetzt heißt es ESG
im Regelfall. Das war ja bei beiden Telekoms, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, schon dein Steckenpferd eigentlich, auch ein bisschen Early Bird, oder?
Das war Teil des Jobs. Also das ist ich bin da eigentlich eher hineingerutscht, als dass ich es jetzt mir gesucht hätte, sondern das war bei der A1 schon so, dass die Rolle war Leiter für die Kommunikation des Konzerns und die Nachhaltigkeit. Und bei Magenta war es auch wieder so. Das war diese Doppelrolle. Und damit beschäftigt man sich halt mit diesen ganzen Regularien. Und da war man sicher Early Bird, aber das war und das ist auch jetzt noch immer das Konzept, dass viele das mit der Kommunikation verknüpfen. Jetzt gerade durch diese neuen Richtlinien wandert es ein bisschen stärker in die Finanz. Also, und das ist auch jetzt richtig. Also auch beim letzten Jahr jetzt bei uns mit Magenta haben wir begonnen, in der Finanz dieses Know-how aufzubauen, weil das einfach stark in Reporting geht. Es geht jetzt Wirtschaftsprüfer, Reporting und man darf da nicht vergessen, es gibt Unmengen an Kennzahlen, die jetzt neu zu berichten sind, aber eigentlich das, was die Firmen brauchen, ist auch so eine Story und was ist eigentlich das, was sie den Mitarbeitern erzählen, weil das, was die Mitarbeiter derzeit fragen beim Bewerbungsgespräch, ist im ersten Schritt, kann ich Homeoffice machen, wie sind denn die Regelungen und das zweite, was fragen, ist, was macht es denn zur Nachhaltigkeit? Das ist eigentlich so und daher glaube ich, das ist auch ein Feld, das ich jetzt in meiner Beratung ausbauen möchte.
Ich möchte jetzt nicht in eure Auftragsbücher reinschauen und will das auch alles gar nicht wissen, aber du warst in einer Zeit 2002, 2007, als der Jahrhundertkonjunkturzyklus an der Wiener Börse war, zuständig für diese Unternehmen aus staatsnahem Umfeld in der Presse. Wir haben jetzt eine Phase gehabt, wo an der Wiener Börse, sage ich jetzt mal, überhaupt nichts gegangen ist. Siehst du positiv in die Zukunft, so wie sich jetzt die Gemengelage irgendwie darstellt, dass sicher ein Einblick ÖBAG und so, meiner Meinung nach tun die keinen schlechten Job. Die Telekom war ein super Beispiel, finde ich. Siehst du irgendwie ein Licht am Ende des berühmten Horizons?
Ich sehe, dass sich was tut, dass wieder Bewegung drin ist. Es ist, also so wie es 2002 bis 2007 war, da hätte ich jetzt, das ist vielleicht zu optimistisch, also ich glaube, das
reicht ja schon ein bisschen
optimistisch. Aber so ein leichter Wind und ein leichtes Lüftchen sehe ich schon. Es gab jetzt auch wieder IPO-Versuche, manche haben sich dann natürlich anders entschieden. Das wird weiterhin bleiben. Ich glaube, du hast zu viele Optionen inzwischen, du hattest zu viele Optionen an Kapital zu kommen, ja. Jetzt ändert sich gerade das. Und daher sehe ich da eine große Chance auch für die Börse wieder, weil Fremdkapital wird wahnsinnig teuer und dann plötzlich ist dieser Unterschied zwischen Eigen- und Fremdkapital nicht mehr so groß und plötzlich macht das nicht so viel Sinn, dass ich mich immer so hoch verschulde. Sehen wir ja auch gerade, dass es nicht immer gut ist, sich so hoch zu verschulden.
Muss man wieder zurückzahlen, ne?
Ja, muss man wieder zurückzahlen und dann muss man das Cash haben, ja.
Ist und nicht auch wenn es keine Tilgung, also wenn es nur um die Tilgung geht und nicht um die Zinslast, ne?
Genau. Daher sehe ich schon was Positives. Und das Zweite, was ich sehe, ist, die Firmen werden auch durch dieses Nachhaltigkeitsthema zu mehr Transparenz gezwungen und müssen sich damit mehr befassen. Und auch das ist etwas, was dann eigentlich schon in Richtung einer Vorbereitung auf eine Kapitalmarkttransparenz geht.
Ja. Ich sehe den Kapitalmarkt da wirklich als Vorreiter im positiven Sinne und Österreich auch im internationalen Vergleich durchaus brav aufgestellt. Ich glaube, die CEOs haben sich das auch zur Chefaufgabe umgehängt irgendwie. Mhm. Spannend, wo es da hingehen kann. Lieber Peter, wie gesagt, mit der Silvia Grünberger werde ich dann mehr über das Unternehmen selbst sprechen. Abschlussfrage an dich. Wir sind eine wunderbare Journey durchgegangen, viele Bereiche, Zeitzeugen gemeinsam auch. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt so 18, 19, 20 sind und nicht genau wissen, was sie machen wollen, aber das Thema, das wir beide besprochen haben, sie grundsätzlich interessiert? Wie geht man das am gescheitesten an?
Ich glaube, dass du am ersten Schritt einmal was suchen musst, wo du eine Ausbildung suchen musst, wo du eine Freude hast an dem Thema. Das heißt, wenn du dich jetzt für Finanzen interessierst, dann gibt es inzwischen so viele Möglichkeiten von FHs und eins meiner Lieblingsbeispiele ist da immer die FH St. Pölten mit der Investorenkommunikation und
liebe Grüße an die Monika wieder.
Genau, mal. Liebe Grüße an die Monika. Genau. Aber super, das ist eine super Ausbildung für Leute, die sich genau für sowas interessieren. Aber es gibt auch viele andere Wege, wie man in meinem Lebenslauf sieht. Du kannst als Journalist in ein Medium gehen, du kannst in eine Bank gehen und dann wieder in eine Investor Relations Rolle. Also es gibt ja viele Wege, die dorthin führen und ich glaube, man muss einfach nur den ersten Schritt setzen und sagen, das interessiert mich, mit dem Thema beschäftige mich intensiv und das muss man sich auch privat tun. Also ich tue mit meinen Kindern auch so Trade Republic Portfolio mit meinem 15-Jährigen und so, also damit er einfach cool, das lernt, also damit man es einfach mal übt, ja, weil man muss auch selber mal spüren, ob ein Kurs fällt und steigt und man hat da, also das muss man selber erlebt haben, sonst funktioniert es nicht.
Du hast was Wichtiges erwähnt jetzt. Ich meine, du kannst das deinen Kindern zeigen. Das war ein Leben lang dein Job. Das war als Jugendlicher schon dein Interesse, wenn ich mir die Internships anschaue.
Ja.
Was kann man tun für die Generation, die das jetzt nicht beruflich gemacht hat, die zum Teil vollkommen blank ist in Geldfragen, weil sie ja auch in diese Lehman-Krise hineinsozialisiert sind und so. Mhm. Und jetzt Kinder haben, die sich besser auskennen als die Eltern.
Ja, das ist das Drama. Es gibt nämlich jetzt so viele Finfluencer und die Kinder sind wirklich top informiert über diese neuen Social-Media-Kanäle und kennen sich deutlich besser aus als die Eltern. Das ist wirklich, das teile ich die Meinung, ja. Ich glaube, man ist nie zu alt, ehrlicherweise. Das Ausprobieren funktioniert und es ist so einfach geworden. Es war so kompliziert, ein Depot zu öffnen und ein Broker und alle diese Themen waren so kompliziert. Oder früher, wenn man zur Bank gegangen ist, ich habe meine erste Aktie gekauft bei der Bank in der Filiale. Ein Wahnsinnsprozess, ja. Heute mit den Online-Brokern herrlich. Also es ist ein Traum. Ja.
Und es war mein erster Job, solchen Leuten das zu ermöglichen in einer Bankfiliale in den 80ern. In Altenwald war leibende Geschichte auch.
Ja, genau.
Peter, never too late. Schönes Schlusswort irgendwie. Ich spiele meinen komischen Abspann. War eine Highlight-Folge für mich, eine tolle Journey. Alles Gute mit der neuen Aufgabe. Vielleicht hört man auch in Corporate-Kapitalmarkt-Dingen einiges von dir. We stay tuned. An euch da draußen von meiner Seite mal ein herzliches Ciao und ich hoffe, es hat so viel Spaß gemacht wie mir.
Danke, Christian.
Tschüss.
Mir auch. Bye-bye.